Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind
Dirk
und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk.
Moin Edda.
Da sind wir wieder. Heute geht's um Wahrheit. Oder sagen wir um das, was davon übrig bleibt, wenn alle höflich waren. Ärzte sagen manchmal nicht alles, Patienten auch nicht. Im Freundeskreis wird beschönigt, bagatellisiert oder gleich ganz geschwiegen. Heute fragen wir uns, wer lügt hier eigentlich wen an? Und warum? Dirk, wann wurdest du zuletzt angelogen? Und von wem?
Boah, Edda. Mann, ey, mein Gedächtnis ist doch so schlecht. Du, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, aber ich habe das große Glück, dass ich von vielen Menschen umgeben bin, die mich nicht bewusst anlügen. Also ich denke jetzt gerade nicht darüber nach, dass irgendwer sagt, ah, das war aber so und so, weil er ein bisschen, sondern so eine richtige Lüge, nicht so ein Altersding, bla bla, ne? Nee, kann ich mich tatsächlich wirklich nicht so richtig dran erinnern, wann mich das letzte Mal jemand angelogen hat. Eigentlich sind das mir Institutionen, die mich anlügen.
Das ist ja schon eine entscheidende Frage, ne? Und Lügen unterscheiden sich ja auch innerhalb ihrer Zunft, sage ich mal, ne? Ob jemand geplant lügt, ob jemand mit Absicht lügt. Weil mit unabsichtlich die Unwahrheit sagen, das ist mir garantiert schon täglich passiert. Reicht ja schon, wenn du eine Nachricht falsch verstehst oder irgendetwas falsch verstehst, dann trägst du die Lüge weiter, obwohl es nicht so richtig ist.
Na, da muss man sagen, die Wissenschaft sagt natürlich, das ist gar keine Lüge, ne?
Eben.
Und war ja auch lange in der Politik so, dass man da nur von Unwahrheit gesprochen hat. Das heißt, du versteckst dich dahinter, dass du etwas nicht weißt. Und dann kannst du irgendwas sagen. Eine Lüge hat aber immer eine Absicht. Deswegen bin ich jetzt gerade so total verstummt, ne? Weil, dass jemand wirklich die Absicht hat, mir irgendwas zu erzählen, was nicht stimmt. Da kann ich mich jetzt wirklich kaum dran erinnern, wann das letzte Mal war, ne? Also so rein gefühlsmäßig. Deswegen habe ich gleich gesagt, die Institutionen, die belügen wissentlich. Das wissen wir, wenn wir die ganzen Nachrichten kriegen. Aber so würde ich fast sagen, nein.
Ne?
Wenn ich das lese, zum Beispiel, wir hatten ja gerade das Sommerinterview von März. Und da würde ich sagen, da hat er auch wahrscheinlich nur die Unwahrheit gesagt, aber das war, vielleicht weißt du das gar nicht, was er da erzählt hat, finde ich aber auch nicht viel besser, ehrlich gesagt.
Ja. Bist du denn schon mal von Ärzten angelogen worden?
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe das ja wieder Recherche gemacht, Edda. Ne? In meiner Wissenschafts-KI. Und die sagt, dass das also bis in die 90er Jahre absolut Usus war, dass der Arzt in seiner leitenden Position für den Patienten durchaus den Patienten anlügen durfte. Also das Selbstbestimmungsrecht, unser Selbstbestimmungsrecht stand noch nicht über dem, was der Arzt weiß und was er meint, was du tun sollst. Ne, das hat sich aber komplett geändert und ist heute definitiv auch ethisch nicht mehr so. Aber ich hatte diese Sachen schon. Und das Interessanteste war, mein Vater hat ja auch noch eine neurologische Erkrankung, Myasthenia gravis. Und mein Neurologe konnte nicht aufhören, mich voll zu labern damit, dass ich mich testen lassen soll. Das kann man tatsächlich irgendwie testen. Offensichtlich. Ne? Ich habe mich damit aber gar nicht beschäftigt. Weil ich habe gedacht, was soll das ändern? Es gab kein Medikament. Es gibt ja immer noch nichts gegen Myasthenia gravis. Es gibt immer noch das, was es 1990 gab. Das
was ist schlimmer, die Angst, es haben zu können oder das Wissen, sie zu haben? Das ist ja die Frage, die dahinter steckt.
Ja, es ging, da war das eher die Prädisposition, weißt du? Wenn ich jetzt Ausfälle gehabt hätte, die zu meiner MS in irgendeiner Art und Weise, wo ich das Gefühl hätte, oh, das ist nicht MS, das ist was anderes. Das haben ja auch viele von uns, ne? Der man nicht nur eine Krankheit, sondern irgendwie noch mehr. Das ist
Autoimmun sind Rudeltiere.
Genau, genau. So, das hatte ich aber überhaupt nicht. Meine Symptome passten niemals auf diese Myasthenia Gravis Gedöns. Ne? Das war also alles immer prima MS. Da bin ich nie in Zweifeln gekommen. Wäre ich in Zweifeln gekommen, dann gebe ich dir völlig recht, weil dann hätte ja die Gefahr bestanden, dass ich das haben kann. Ne? Aber unsere Gästin, die wir hatten, die ja auch das sagte, willst du wissen, was du hast, oder willst du es nicht wissen? Ja, wenn ich überhaupt keine Probleme habe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wieso versteht mein Neurologe nicht, dass mich das gar nicht interessiert? Ich will doch nicht wissen, ob ich morgen vom Bus überfahren werde.
Richtig, so eine Form von Selbstschutz.
Ja, das ist... Also da würde ich sagen, das ist aber auch individuell, ne? Oder nicht? Also das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist das so, MS reicht eigentlich.
Naja. Hast du denn schon mal bewusst einen Arzt angelogen?
Immer.
Erzähl. Spill the tea.
Ja, du, das liegt daran, dass mein Lieblingsneurologe, bei dem ich ja jetzt schon Jahre nicht mehr war, wie ich in einer Kolumne auch geschrieben habe, mich darauf hingewiesen hat, dass die Lüge gegenüber Institutionen wirklich das scharfe Schwert des Patienten ist. Das müssen Sie machen, Herr Riepe. Sie müssen sich immer durchschnittlich schlecht darstellen. Sie können doch nicht sagen, mir geht's gut. So zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wie soll ich das denn machen? Na? So, und wenn man jetzt genau überlegt, kriegst du das doch nur hin, wenn du immer lügst, oder? Sonst kommt man durcheinander.
Ja, warum hast du den jetzt genau, warum hat er dir den Tipp gegeben, du sollst immer lügen?
Ja, es fing schon damit an, dass ich ja so langsam in diesen progredienten Verlauf gerutscht bin, ne? Im Laufe der Jahre. Theoretisch. Ich hatte aber immer Schübe. So. Und dann hat er mir gesagt, ja, also normalerweise nach den Richtlinien und wie ihr Verlauf so ist, sind Sie jetzt sekundär chronisch progredient. Ich sage, ja, was soll das jetzt heißen? Dann sagt er, ja, aber das machen wir nicht. Ich sage, wie, das machen wir nicht? Ja, das schreibe ich ja nirgendwo hin. Ne? Dann fallen Medikamente weg. Das war zu einer Zeit, wo bestimmte Medikamente nur für rein schubförmige Verläufe gedacht waren. Das hat sich dann ja auch ein bisschen verändert.
Verstehe.
Das heißt, diese ganzen Lügen und dieses ganze Gedöns, das war dann praktisch das war eine abgesprochene Verschwörung mit meinem Neurologen.
Ja, aber das ist ja, dann habe ich ja schon die Gnade der Spätdiagnostizierten. Das war bei mir ja schon alles ein bisschen anders und heute ist es ja noch mal anders.
Du, da habe ich auch so drüber nachgedacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, vielleicht müssten wir mal doch jemanden einladen, der jetzt ganz frisch damit konfrontiert ist, wie das heute überhaupt gehandelt wird. Ja. Ne? Also ich glaube, die medizinischen Fortschritte, die halte ich also für super gering. Aber die Fortschritte in ethischer Art und Weise, wie Ärzte doch oder ÄrztInnen mit ihren Patienten umzugehen haben, die haben sich fundamental geändert.
Definitiv. Also heute kriegst du ja eine gesicherte MS-Diagnose schon ganz anders. Also du brauchst nicht auf den zweiten Schub warten.
Also bei mir war Usus eigentlich, alle Ärzte haben gesagt, also nachdem ich die Diagnose hatte, haben die mir gesagt, eine Diagnose wie MS, die stellt man nicht. Das tut man nicht.
Okay.
Das war das, was ich gehört habe. Und das war auch bei allen Neurologen so. Das heißt, die Sicherheit, die der Neurologe haben muss, mit dir umzugehen und dich zu beobachten, dazu musstest du wirklich mehrere Schübe haben. Sonst hat dir niemand gesagt, dass du MS hast. Also jedenfalls nicht in meinem Umfeld. Ich kann immer nur von mir sprechen. Ne?
Nee, und ich habe es ja auch. Also in meiner Geschichte, ich hatte ja quasi zuerst auch eine andere Diagnose, nämlich ADEM. Und wo mir immer gesagt wurde, es fühlt sich an wie MS, macht die gleichen Symptome wie MS, aber es kommt nie wieder, das ist der Unterschied. Also heute würde man wahrscheinlich sagen, klinisch isoliertes Syndrom.
Ja.
Das war ja auch, er hat mir ja nicht die Wahrheit gesagt, aber er hat das im besten Wissen und Gewissen ja dann doch getan. Also er ist ja der Richtlinie gefolgt. Sie hat noch keinen zweiten Schub, ist noch keine gesicherte MS. Also ist das erstmal was, was so aussieht, was es aber nicht ist, das kommt nie wieder. In einem Jahr stehen Sie wieder auf der Bühne. Das war ja meine erste Diagnose. Ich war eine Zeit lang sauer, weil ich dachte, boah, der hat mich voll angelogen, bis ich mich so schlau gelesen und gelebt habe, dass ich begriffen habe, okay, er ist einfach der Richtlinie gefolgt und das war auch die Zeit. Das würde heute so unter Umständen nicht mehr passieren.
Naja, ich habe gelesen, dass das sogar standesrechtliche Konsequenzen haben kann, wenn ein Arzt in die... Übrigens auch, da war ich sehr erstaunt drüber, weil ich habe zur Ethik das gelesen. Ne? Und die ärztliche Ethik, die vorgeschriebene, verbietet es Ärzten, dir nicht die Wahrheit zu sagen. Das heißt, dieses Verschweigen, was man früher gemacht hat, weil, ach, das wärst du gar nicht so gut vertragen können, weil ich ja weiß, was du verträgst, das ist eigentlich verboten. Also das heißt, ÄrztInnen dürfen das überhaupt nicht mehr. Da steht nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn die psychischen Folgen da sind, aber die müssen genau dokumentiert werden. Das heißt also, dass gut, Neurologen haben sicherlich immer einen sehr guten Draht zu den Psychologen, denen traue ich das noch zu. Aber wenn dir jetzt der Onkologe irgendwas erzählt, so kriegst du davon eine Depression, dann muss ich sagen, kann ich auch Tante Erna fragen.
Ja, aber also er hat mich ja nicht angelogen. Es war ja laut Richtlinie damals.
Ja, das hat sich geändert. Ich habe gelesen, 80er, 90er Jahre, ne, und bei mir war das ja genau die Zeit. Da war das völlig klar, dass dass Ärzte praktisch dein Leben mit einer Krankheit auch zu leiten haben. In ihrem Sinne, weil die das wissen. Heutzutage hat man das komplett aufgegeben. Ne? Ich denke auch schon in den Nullerjahren. Das ist komplett aufgegeben. Ne? Und das halte ich auch für absolut richtig, weil das Selbstbestimmungsrecht der Patienten, vor allem das muss ja immer für alle gelten. Ne? Das bedeutet ja auch, dass dein Arzt oder Ärztin festlegt, ob du das verstehst. Damit fängt es ja auch schon an.
Es stimmt.
Da können sie dir leider, der größte Teil der Leute kann dir die Fachsprache nicht übersetzen, weil er es nicht gebacken kriegt oder sie. Dann wollen sie sich aber rausnehmen, das zu filtern, was du nicht verstehst. Also das ist schon sehr weird, muss man ehrlich sagen. Weil da muss ich schon erstmal in der Lage sein, überhaupt jemanden in verständlichen Worten zu erklären, was er hat. Na, und dann kann ich auch vielleicht eine Auswahl mit ihm besprechen oder man kann ja jemanden auch fragen. Na, man kann ja jemanden fragen, möchten Sie das wissen? Weil man hat auch das Recht auf Unwissenheit, das habe ich auch gelesen. Ne?
Definitiv.
Wenn du das nicht möchtest, dann kannst du ja sagen, das heißt, ich erwarte dann auch eigentlich von ÄrztInnen, dass sie Leute fragen. Also wenn es zum Beispiel um eine tödliche Krebsdiagnose oder sonst irgendwas geht.
Das stimmt. Das ist ja so der Klassiker, den man auch aus Hollywood-Streifen kennt. Wenn dem Patient aus Erbarmen nicht gesagt wird, was sein eigentliches Schicksal ist.
Ja, und vor allem
das scheint auch
mit der Wichtigkeit des Patienten zusammenzuhängen. Ne? Ja. Wenn der wichtig ist, na, du weißt ja, diese Geschichte, die ich damals erzählt habe, diesen Professor, kann ich mich nie mehr daran erinnern, der Vorlesungen gehalten hat und irgendwie über einen berühmten Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert vorgelesen hat, dass sein Leibarzt ihn immer belogen hat und er deshalb keine Depression gekriegt hat und deshalb dieses fulminante Werk beenden konnte, von dem man aber erst 100 Jahre später wusste, dass es fulminant ist, was ja auch völlig weird ist, dass sowas dann ein Arzt als Professor im 21. Jahrhundert vorträgt, das ist weird, weil da denke ich... Ich weiß nicht, da würde ich mir wünschen, haben die Philosophieunterricht auch Ärzte?
Nee, weißt du Latein das? Ja, aber
Philosophie? Ob die im Studium auch Philosophie machen oder Ethik der Medizin oder
weiß
sowas?
Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Habe ich aber noch nie gehört.
Das gehört eigentlich dazu, weil die Logik, die dahinter steht, ist völlig weird. Ne? Das ist, Das ist gar nicht logisch, das ist idiotisch.
Sie müssen ja philosophisch irgendwie angekratzt werden. Das fängt ja beim Hippokratischen Eid an, den Sie alle ablegen müssen.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, hast du schon Ärzte gehabt, die du wirklich sehr gut kennst, ne, wo du jetzt öfter warst, wo du sagen würdest, ich sag gleich auch meine Ärztin dazu, aber wo du sagen würdest, ja, da habe ich das Gefühl, dass die kennt sich mit den philosophischen Grundlagen zu solchen Sachen aus.
Solche Gespräche bin ich noch nie geraten mit Ärzten, muss ich ehrlich sagen. Und ich lebe in Norddeutschland.
Das ist schade.
Wenn, dann habe ich pragmatische Ärzte und lebensnahe Ärzte. Aber ob die nun philosophisch was auf dem Kasten haben, das weiß
Meine
ich nicht.
Meine Hausärztin hat mir ein Philosophiebuch empfohlen.
Ach, guck.
Ja,
solche Beziehungen habe ich zu meinen Ärzten nicht, mit Leseempfehlungen.
Siehst du, deshalb meinte ich, ich habe ja eine Ärztin, die hatte ich ja gesagt, die ist jetzt im Ruhestand. Mhm. Manu hat sie neulich beim Einkaufen getroffen und dann hat sie sich nach mir erkundigt und hat sie gesagt, ach ja, in dem Leben hat man ja so viele PatientInnen um sich rum und so. Aber ihren Mann, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Und das, wie geht es ihm denn? Und dann fragt sie ehrlich und will das auch wissen und ist total begeistert, dass sie diesen einen Fall hatte, wo jemand so rausragt. Dann kannst du das natürlich auch behalten. Du behältst ja, wenn einer einen völlig umgekehrten Verlauf hat. Also das ist ja logisch.
Logisch.
Aber da muss ich sagen, die hat mir ein Philosophiebuch empfohlen. Das habe ich mir auch gekauft. Das habe ich auch gelesen. Und die hat sich ganz anders mit den Menschen beschäftigt. Und sie ist Hausärztin gewesen. Ne? Und das zum Beispiel finde ich eben, ich weiß nicht, ob die nicht aussterben. Ich meine, man muss die trotzdem nicht mögen. Aber so wie sie sich mit ihren PatientInnen beschäftigt hat, das ist das, was ich erwarten würde. Dazu gehört einfach, dass du nicht irgendwie eine Pille verschrieben kriegst und dir irgendeiner was erzählt, sondern ne, ein bisschen damit beschäftigen, wenn jemand wirklich was Chronisches hat, was nie wieder weggeht und du in der Pflicht bist, möglicherweise den sein ganzes Leben lang zu begleiten. Das ist ja dann so, ne, wenn man da bleibt.
Das wäre jetzt eher so meine Heilpraktikerin gewesen, als ich noch durch die Welt gelaufen bin und alles schön war.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum. Also ich lese immer was, wie ÄrztInnen auf HeilpraktikerInnen einschlagen im Netz. Ich kann das verstehen bei vielen Sachen. Aber was du jetzt gerade sagst, das ist der Grund mit, warum das so ist. Und das scheinen ÄrztInnen überhaupt nicht zu begreifen, dass das ein Grund ist, warum einige fliehen. Warum die keine Lust darauf haben, sich mit Richtliniengelaber und 2 Minuten Tralala und einer Pille zufrieden zu geben, weil sie etwas ganz anderes wollen.
Ja, das war auch der entscheidende Unterschied tatsächlich. Die hat sich so Zeit genommen und so lange Anamnese gemacht und Gespräche geführt und die wusste dann so viel. Ich glaube, man geht tatsächlich aus diesem ganzheitlichen Grund da auch hin, wenn man so als Mensch gesehen wird. Wobei wir neurologischen Patienten ja eigentlich auch noch gut dabei sind. Wir haben mehr Zeit mit unseren Ärzten als jeder Hausarzt.
Definitiv.
So.
Also ich glaube, das war auch schon immer so. Ich habe das immer so gesehen, dass mein Neurologe genauso auch ein Begleiter ist. Mhm. Ne? Weil das, irgendwann habe ich das auch mal gelesen, weil wenn du nicht so viele Pfeile im Köcher hast, dann ist doch die Begleitung eigentlich das. Ne? Das hat dann damit zu tun, dass da immer mal geguckt wird, um dir jetzt bestimmte Symptomatiken ein bisschen abzunehmen, ohne dass da was an der grundsätzlichen Erkrankung passiert und so. Das hat viel mit Vertrauen zu tun.
Naja, aber auch da, also ich hatte ja schon ein paar Neurologen und ich erinnere mich an den einen, gut, das war jetzt in der MS-Ambulanz, da war also... Ne, da waren mehrere. Da war ich immer in irgendwelchen Beobachtungsstudien, ohne dass ich auch nur gefragt wurde, ob ich will und ob er darf.
Ja, das ist zum Beispiel, das geht aus meiner Sicht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich habe doch das Recht zu sagen, ich nehme daran nicht teil.
Der hat mich zwar nicht angelogen, wie es mir geht, aber er hat ja verschwiegen. Und ich bin ihm ja, ich habe ja auf seinem Computerbildschirm geguckt, sage, ach, die und die Studie, ist das ja interessant, bin ich da jetzt drin? Ich glaube, ich war ihm nicht die angenehmste Patientin.
Ja, du kannst auch nicht da auf dem Computerbildschirm gucken.
Wieso? Da kann ich doch nichts für, wenn ich hinter dem Schreibtisch sitze. Das war jetzt nicht so, dass ich geguckt habe, oh, wie kann ich denn mal heimlich auf dem Bildschirm gucken?
Der ist doch noch so blöd gewesen, dass er seinen Schreibtisch so hat, dass du siehst, was er auf dem Bildschirm macht?
So, ja.
Das ist interessant.
Na, ich glaube, viel schlimmer, so egal war es. Weil es wahrscheinlich so normal ist, Patienten irgendwo zumindest in eine Beobachtung einzuschließen, wo du ja nichts machen musst als Patient. Du musst ja kein extra Blut abgeben. Das ist ja alles beim normalen Quartalsbesuch passiert, den ich da abgeleistet habe. Ich glaube, ein bisschen ist das Usus gewesen.
Auch das ist verboten.
Ja, natürlich. Aber weil das macht es nicht besser.
Jetzt ist das verboten. Ja. Jetzt. Na? Denn du, ÄrztInnen, müssen dich vollumfänglich über das aufklären, was sie selbst wissen. Die können nicht eine Studie mit dir machen. Ohne. Also das ist ein Unding. Ja, das ist einfach.
Das war aber auch der Neurologe, der den epischen Satz gesagt hat über Nebenwirkungen von Medikamenten. Das ist jetzt aber Hoheitswissen.
Genau.
Wo ich dachte, ich darf das nicht wissen als Patient. Was die Nebenwirkung ist, das ist ja fantastisch.
Ja, es gibt offensichtlich, siehst du, und da glaube ich, haben wir so ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, ob sich das komplett beim Medizinierenden zerstreuen lässt, dass sie glauben, irgendeine Art von Künstler zu sein, ne, und irgendwie so ein Wissen gepachtet zu haben, weil man ja auch so wahnsinnig lange studiert und so, und deshalb, und man ist ja so besonders, und dann macht man das ja auch nur aus Nächstenliebe, ne, und dadurch trägt man diese irrwitzige Verantwortung, und die bedeutet ja, das erhöht dich.
Ja.
Also ich glaube, das ist schwer rauszukriegen.
Ja.
Oder?
Ja.
Das ist historisch gewachsen.
Es ist tragisch. Es ist wirklich,
ich habe übrigens
tragisch.
Was ganz Interessantes heute Morgen überlegt. Ne?
Nämlich?
Also wo ich eben gesagt habe, Onkologe.
Mhm.
Also jetzt sagt ein Onkologe, weil es geht um eine sehr gute Freundin meiner Manus, ne? Und die hat wirklich eine ganz böse Diagnose, dass sie nur noch ein Jahr lebt. Und eine Krebsdiagnose. So, haben sie nach Hause geschickt und haben gesagt, sortieren Sie Ihre Sachen, also höchstens ein Jahr, dann war es das. So, dann hat die sich noch erkundigt, übrigens, da sind wir schon dabei, wenn du eine Zweitmeinung brauchst du nicht, wenn Lüge erlaubt ist.
Stimmt.
Weil damit ist die Zweitmeinung praktisch ausgehebelt. Ne? Das ist auch sowas, was mit Logik, ne, wo ich immer denke, hä? Ja. Deswegen fragte ich, ob die philosophisch irgendwie, egal. So, jetzt hat sie sich erkundigt und Heidelberg sieht das anders. Sie hat also diese Zweitmeinung. Die haben gesagt, kommen Sie vorbei, wir machen sie auf.
Ha.
Also die anderen machen Bilder und messen und sagen, das war's. Die in Heidelberg sagen, wissen Sie was? Wir haben da Erfahrung, das onkologische Zentrum offensichtlich bekannt. Wir hatten schon Fälle, da haben wir das aufgemacht, konnten das doch operieren. Wir machen das so, sie kommen, wir machen sie auf und dann operieren wir das. Und die Wahrscheinlichkeit, das zu überleben, ist, sagen wir mal, 40%.
Mhm.
Also das zu überleben ist schon so.
40%
aber das ist ja dann
ist
deine Verantwortung.
0%.
Erstmal das, du hast dieses Jahr aufs Spiel gesetzt, aber das ist ja eine ganz andere Angelegenheit.
Ja.
Das liegt alles in ihrer Hand, wie sie das will. Na, und sie hat sich dazu entschieden, ich weiß die Prozentzahl übrigens jetzt gar nicht, ich habe das einfach mal so gesagt, um auch klar zu machen, dass das natürlich nicht, wir machen auf, reparieren das und die hier sind doof und die in Heidelberg wissen alles, weil das ist ja Blödsinn.
Richtig.
Na? Aber die machen das so und sie hat jetzt am Freitag den Termin, wobei ich natürlich auch sagen muss, muss ich mir vorstellen, die reist da an, letzte Woche. Sie kommt da an und dann sagen sie, das klappt heute nicht. Ich meine, wir sind ein paar hundert Kilometer von Heidelberg weg. Sie muss dann ein Hotelzimmer haben. Ihr geht es scheiße. Sie reist mit ihrem Mann dahin und dann kommt sie da morgens an. Und als sie da ankam, haben sie gesagt, das können wir heute nicht machen, fahren Sie mal wieder nach Hause. Oh. Also das sind so Sachen, wo ich auch immer denke, das kommt eben, wenn Krebs operieren Business as usual ist. Ne? Und ob die dann so über deine Befindlichkeiten befinden sollten, das halte ich für sehr fraglich.
Stimmt.
Und was mir dabei noch eingefallen ist, was weiß denn ein Onkologe noch über Depressionen aus den ersten beiden Semestern, wo er irgendwie allgemein was über Medizin gehört hat? Hm. Da habe ich so überlegt, was habe ich denn in den ersten Semestern noch im Kopf? Ich habe doch nur noch das im Kopf, was ich dann nachher immer gebraucht habe für meinen Job. Ja, das habe ich sogar jetzt noch im Kopf, was in den Vorlesungen war. Ne? Aber das habe ich auch immer gebraucht.
Ja.
Wieso sollte denn, wie gesagt, ich sage dann ja immer Tante Erna, wieso sollte denn der Onkologe mehr über Depression wissen als Tante Erna? Also das leuchtet mir gar nicht ein, weißt du, wie ich das meine?
Ja,
und dann entscheiden die irgendwas, das ist doch weird. Das hat was mit dieser Überhöhung zu tun. Glaube ich jedenfalls.
Ja, glaube ich auch. Aber es ist ja auch, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, die Patienten belügen sich ja auch selber. Wir belügen uns ja auch.
Das ist aber, glaube ich, legitim, oder? Ich darf mich doch belügen, um damit es mir gut geht.
Ja, ethisch ist das, glaube ich, voll okay.
Ja, ja ob dir das gut tut, das ist eine andere Frage.
Ja, ja.
Aber das ist ja eben, das, du darfst das selbst entscheiden, dich zu verarschen.
Aber glaubst du, es gibt Situationen, in denen der Patient sich selbst anlügt, wo es helfen kann?
Könnte ich mir vorstellen.
Ne? Also ich denke da jedes Mal dran, wenn ich wieder auf die Bühne gehe. Natürlich lüge ich mich an, ich kann das. Ich weiß doch gar nicht, ob ich das noch kann.
Na, das ist ja mehr so eine Schutzlüge. Ne? Also die kalkulierst du ja ein. Du willst dir ja nichts Böses. Also das Ziel der Lüge ist ja, dass du dann den Auftritt machen kannst. Das finde ich schon eine coole Lüge. Also die sollte man auf jeden Fall verfolgen.
Lügt euch an.
Ne, das mache ich ja auch beim Radfahren. Das ist ja sowas Ähnliches. Ne?
Ja.
Das ist mehr so Einreden, würde ich sagen, ne? von Fähigkeiten, die du vielleicht nicht mehr hast, die aber dann eigentlich hast du bei dem Einreden, hast dich selbst belogen.
Mhm.
Ja, das ist legitim.
Ja, und auch wenn es Situationen gibt, wo wir uns besser darstellen oder auch schlechter, je nachdem, was jetzt gerade angesagt ist, was förderlich ist für das eigene Leben. Das ist so ein bisschen eine White Light, ne? Das ist, man lügt ja nicht wirklich. Also,
ja,
wenn
vor
ich,
allem, es hat ja viel damit zu tun, wie gut kennst du dich, ne?
Eben.
Edda? Wenn du natürlich quasi so die Position einnimmst, dass du dich selbst nicht kennst, weiß ich nicht, ob das so gut ist, sich dann zu belügen, ne? Man sollte schon, sagen wir, der neue Mensch, der man ist, sage ich mal, mit der Krankheit, den sollte man schon kennen, wenn man ihn belügen will.
Definitiv besser ist. Sonst glaubt er die Lüge nicht.
Ja, dann hat man mal die Position vom Arzt eingenommen.
So. Und wenn MS man sich heißt aber, ja nicht umsonst, mach selbst.
Genau, das auf jeden Fall. Also da sind wir ja wieder bei unserem Ding. Ne? Und ich muss auch sagen, der Spruch ist wirklich super, ne? Mit den Buchstaben. Das muss ich auch sagen. Das ist einer der Sprüche, der immer gilt. Immer.
Und er stimmt, ja. Er stimmt so dolle.
Er passt wie Faust aufs Auge.
Der ist nicht gelogen, der Satz, Leute. Das war eine interessante halbe Stunde über Lügen. Würde ich mal sagen, wir haben auch nur dran kratzen können, weil das Feld ist echt zu groß und zu philosophisch. Also es übersteigt meinen eigenen Horizont auf jeden Fall. Nächstes Mal, wir werden euch nicht anlügen. Wir kommen wieder in 2 Wochen. Worüber wir dann quatschen, das wissen wir selber noch gar nicht. Das werden wir irgendwie rausfinden. Wenn ihr uns aber bis dahin erreichen wollt, podcast@tausendgesichter+2.de, da wird Ihnen wie immer geholfen. Für heute sagen wir einfach mal Tschüss.
Tschüss.